Ja, ich bin ein bisschen steif geworden. Das Wochenende war ein bisschen anstrengend. Ich komme im Laufe der Predigt heute noch auf den Gedanken, was wir gestern erlebt haben. Aber zuerst möchte ich uns unseren Fokus auf das Wort Gottes bringen. Und zwar haben wir schon die Geschichte aus Apostelgeschichte 18 gehört. Paulus war wie immer unterwegs und nach Athen, da waren auch sehr interessante Begegnungen mit Menschen, machte er Halt in Korinth und blieb, weil Gott ihm das gesagt hatte, anderthalb Jahre da. Und mir ist es immer wichtig, wenn wir Apostelgeschichte zusammennehmen mit dem, was aus dieser Predigt oder aus diesem Dienst entstanden ist. Und das war die Gemeinde in Korinth. Paulus hat dort seinen Dienst getan und dadurch ist diese Gemeinde entstanden. Doch in dieser Gemeinde ist, wie das oft in einer Gemeinschaft von Leuten ist, es gibt nicht immer nur freudige Ereignisse. Diese Gemeinde hatte auch ihre Probleme und die entstanden dadurch, dass Leute sich viele Gedanken machen über das, wie sie ihren Glauben oder ihr Vertrauen auf den Herrn begründen. Und deshalb ist meine Überschrift heute auch: Worauf gründest du deinen Glauben? Oder worauf gründe ich meinen Glauben? Jeder von uns hat eine gewisse Einstellung über bestimmte Dinge. Und es ist grundsätzlich auch nicht falsch. Es ist gut, wenn man eine feste Meinung haben darf. Menschen ohne Meinung haben es oft schwer. Sie werden von einem zum anderen hingerissen und sind oft im Leben enttäuscht, weil sie sich an jemand gehängt haben und dann merken sie, dass ihr persönliches Leben ganz gar nicht so mit dem übereinstimmt, was sein Idol oder sein Ideal ihm vorgelebt hat. Es mag nichts Schlechtes sein. Es mag ein gutes Vorbild sein. Aber in meinem Leben klappt das nicht so bei dem, wie bei dem. Und so fängt man an zu denken. Und wie bilde ich mir meine Meinung? Wie komme ich dazu, so über dies oder jenes zu denken, wie ich denke? Das wird kompliziert, ich weiß. In einem Lied, in einer Strophe lesen wir sogar: Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Das wird noch komplizierter. Aber wie stelle ich fest, ob das, was ich denke, richtig ist oder nicht? Gibt es da überhaupt einen Maßstab, den wir anlegen können? Nehmen wir heute die Kinder. Wir haben schon etwas davon gehört. Wisst ihr, die Kinder denken auch. Und manchmal denken sie, die Eltern sind für sie da. Das ist ja auch richtig. Aber die Eltern müssen auch tun, was ich will. Sonst gibt es Krach. Ja, das ist bei den Kindern normal. Aber sie kommen nicht einmal auf den Gedanken zu denken, dass das, was sie denken, oft gar nicht das ist, was die Eltern über dieses Thema denken. So, jetzt höre ich mit dem Denken auf. Ich bringe ein Beispiel. Ein junger Mann kam zu mir einmal abends, die waren bei uns im Haus zu Besuch, und sagt: Johann, hör mal, ich habe ein Problem, darf ich dich was fragen? Ja, sicher, ich bin immer für Fragen offen. Sagt er: Meine kleine Tochter, die hat jeden Abend das gleiche Problem. Irgendwie findet sie immer eine Ausrede oder einen Ausweg, jetzt nicht schlafen zu können oder zu wollen. Manchmal raste ich dabei aus. Und ich finde nicht, wie kann ich sie dazu bringen? Du hast vier Kinder, war es bei euch auch so? Oder hast du einen Rat für mich? Ich sagte ihm, weißt du, Kindererziehung ist so ein Problem. Und Ratschläge zur Kindererziehung sind noch ein größeres Problem. Denn jedes Kind ist anders. Und du musst den Weg finden. Ich für mich habe den Weg gefunden, indem ich Gott gebeten habe, mir viel Liebe und Geduld für meine Kinder zu schenken. Was anderes hat nicht funktioniert. Und manchmal hilft auch ein bisschen Zuneigung abends, ihnen ein Lied vorzusingen oder eine Gute-Nacht-Geschichte. Übrigens, das war die einzige Möglichkeit, wo ich von Herzen und laut Lieder gesungen habe. Denn meine Kinder nahmen mir überhaupt nicht übel, dass ich nicht singen kann. Nach 5, 6 Liedern dachte ich, jetzt sind die Augen zu, jetzt schläft das Kind. Doch kaum bin ich aufgestanden, da gehen die Augen wieder auf. Noch ein Lied, Papa. Ja, was machst du da? Rastest du aus? Jetzt habe ich genug, ich kann überhaupt nicht singen. Nein, ich habe den Kindern noch ein Lied gesungen. Doch, so weit, so gut. Kinder haben keine andere Möglichkeit, sich auszudrücken. Sie sind eben kindlich. Doch wenn es bei Erwachsenen so ein bisschen weitergeht, und da kommen wir noch drauf, zu der Gemeinde in Korinth, dass sie langsam kindisch werden in ihrem Denken. Und dann wird es problematisch. Wenn ich das nicht ablegen kann, und Paulus, der hatte so seine Erfahrungen mit sehr vielen Menschen. Wie jede Eltern, je mehr Kinder sie haben, umso mehr Erfahrungen machen sie. Und der hatte Erfahrungen mit Gläubigen. Er hat viele Gemeinden gegründet, hat viele Briefe geschrieben. Und so auch diesen Brief an die Korinther. 1,5 Jahre blieb er da. Er hatte diese Gemeinde gegründet und es war für ihn am Anfang nicht einfach. Sie hatten dort große Probleme in Korinth. Wir haben den Text schon gelesen. Und diese Probleme gingen dahin, dass sie verfolgt wurden, dass sie sogar vor ein weltliches Gericht gezerrt wurden und angeklagt wurden. Und Paulus hat sogar seine Kleider ausgestaubt und sagt, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ihr seid zu stur, ihr seid kindisch, ihr wollt überhaupt nicht hören. Und dann lesen wir ab Vers 8 im 18. Kapitel. Und schließlich fand sogar Crispus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn zusammen mit allen, die in seinem Haus lebten. Und noch viele Korinther, die Gottes Botschaft gehört hatten, begannen zu glauben und ließen sich taufen. Eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus, hab keine Angst, predige weiter und schweige nicht. Ich bin bei dir und niemand kann dir etwas anhaben. Denn viele Menschen in dieser Stadt werden an mich glauben. So blieb Paulus insgesamt 1,5 Jahre in Korinth. Er unterwies dort die Menschen und erklärte ihnen Gottes Botschaft. Doch als Paulus Korinth verließ, nach einiger Zeit kam ihm zu Ohren, dass in dieser Gemeinde Schwierigkeiten aufgetreten sind. Und dann setzt er sich hin und schreibt ihnen den ersten Brief. Und schon ganz am Anfang dieses Briefes in Kapitel 1 erwähnt er das an die Korinther und sagt, ich habe erfahren, dass ihr Streit miteinander habt. Es soll einige bei euch geben, die sagen, wir gehören zu Paulus während andere erklären, wir halten uns an Apollos. Die Nächsten meinen, nur Petrus sagt, was richtig ist. Und die letzte Gruppe behauptet schließlich, wir gehören allein Christus. Was soll das, sagt Paulus? Wollt ihr etwa Christus zerreißen? Dann erinnert er sie daran, wie ihnen das Evangelium von Jesus verkündet wurde. Die Botschaft von Paulus bei der Gemeindegründung war nur Christus, der Gekreuzigte. Seine Botschaft der Erlösung, die hat er dort weitergegeben und unterrichtete sie darin. Und dann kommt er im zweiten Kapitel nochmal darauf und ermahnt sie noch einmal. Als Christen haben wir nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott für uns getan hat. Was wir euch verkündigten, kommt nicht aus menschlicher Klugheit oder menschlichem Wissen, sondern wird von uns vom Heiligen Geist eingegeben. Deshalb kann nur der Gottes Geheimnisse verstehen und erklären, der sich von Gottes Geist leiten lässt. Liebe Brüder, ich konnte allerdings bei euch, zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Heiligen Geist führen lassen und im Glauben erwachsen sind. Ihr wart wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht ertragen. Das war damals. Aber er sagt auch heute, selbst jetzt könnt ihr es noch nicht. Denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweise nicht Rivalität und Streit unter euch, dass ihr immer noch wie alle anderen Menschen denkt und lebt? Oder ist das etwa ein Beweis für den Heiligen Geist in euch, wenn die einen sagen, ich gehöre zu Paulus und andere, ich zu Apollos und manche meinen, nur was Petrus sagt, ist richtig. Noch welche, ich gehöre zu Martin Luther und noch andere sagen, ich gehöre zu Benno Siemens. Ja, wer sind schon Paulus oder Apollos? Wer ist Petrus oder Martin Luther? Oder wer ist schon Menno Siemens? Wer sind schon diese Leute, dass ihr euch deshalb streitet? Es sind doch nur Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von diesen Leuten hat nur getan, was ihnen von Gott aufgetragen wurde. Und dann schreibt er weiter und erklärt ihnen, wie die Arbeit im Reich Gottes vonstatten geht. Ich, sagt er im sechsten Vers, habe euch das Evangelium gepflanzt. Apollos hat es begossen. Und dann kommt er zum Wichtigsten. Gott aber hat euren Glauben wachsen lassen. Das Wachstum schenkt Gott. Die innere Überzeugung meiner Gewissheit in ihn kommt nur von ihm. Doch die Korinther haben bald ihre eigenen Vorstellungen darüber gemacht, wonach sie ihren Glauben ausrichten wollen. Und das haben sie von falschem Ende angefangen. Paulus ermahnt sie, denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Rivalität oder Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch wie alle anderen Menschen denkt und lebt. Paulus sagt den Korinthern, dass ihre Streitigkeiten davon herkommen, dass sie immer noch so denken und leben, wie die Leute um sie herum, die Christus nicht kennen. Sie richten sich nach anderen Menschen. Aber wie denken oder leben diese, wie Paulus sagt, anderen Menschen. Heute ist das Selbstbestimmungsrecht und das Selbstbewusstsein oft sehr überbetont. Ich möchte das lieber fast mit Selbstüberschätzung weitergeben. Das ist unter uns sehr verbreitet. Wir bilden sich unsere eigene Meinung. Wir malen uns ein Bild von unserem Leben und wollen danach handeln. So wie Pippi Langstrumpf. Ich kann zwar nicht singen, aber ich sage es trotzdem. Wie, ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ja, das ist unser Denken und das ist eigentlich menschlich normal. Aber Paulus ruft uns auf, wir sollten nicht so denken wie die anderen Menschen. Ich will heute drei Gründe anführen, mit denen wir Streit untereinander oder die Korinther damals den Streit nach dem Ratschlag von Paulus beenden könnten. Und einer dieser Gründe zum Streit ist oft mein eigenes Denken. Ihr kennt wahrscheinlich schon von mir die Sache mit den Zollstöcken. Ich habe mir einen Zollstock gebaut. Das ist mein eigenes Leben. Und ich gründe meinen Glauben auf das, was ich persönlich denke. Und weil ich auf mich selbst gestellt bin und kein Vorbild annehme oder für keine Ratschläge zugänglich bin, mache ich mir einen eigenen Maßstab für mein Leben. Und wenn ich mit diesem Maßstab den Durchmesser dieses Tisches messe, dann zeigt er mir 15 Zentimeter oder welches Maß das auch immer ist. Nach meinem Maßstab stimmt das. Und so denke ich und so lebe ich und so halte ich das für richtig. Und dann bekommt die Aufmerksamkeit, wird auf mich persönlich gerichtet, statt auf Gott. Paulus sagt in Korinther dazu, ihr wart wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Man kann so leben, ja sicher, doch wie lange? Und Salomo gibt uns einen guten Rat in dieser Beziehung. Er sagt in Sprüche 3, Verse 5 bis 7, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht so sehr auf deinen Verstand, sondern denke an den Herrn auf all deinen Wegen, so wird er dich richtig führen. Bilde dir nicht zu sehr ein, klug zu sein, sondern fürchte den Herrn und distanziere dich vom Bösen. Das wird für dich sehr heilsam sein. Wisst ihr, das kratzt an meinem Ego. Ich will aber nicht so denken. Ich habe mir mein Leben zurechtgelegt und daran will ich festhalten. Und dieses Umdenken, sagt Paulus, ist aber nötig, damit ich mich richtig erkennen kann und den Willen Gottes. Und David legt noch eins drauf und sagt, im Psalm 139, durchforsche mich, oh Gott, und siehe mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Siehe, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf deinen Weg, der zum ewigen Leben führt. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass Gott bei der Schöpfung keinen Fehler gemacht hat. Und er hat uns, den Menschen, bei der Schöpfung etwas in den Kopf reingesetzt. Das nennt man Gehirn. Und das hat er da nicht einfach so reingelegt, sondern er will, dass wir es gebrauchen. Doch es kam was dazwischen. Da gab es einen Vorfall, dass dieses Denken plötzlich verdreht hat. Und seit der Teufel den Menschen eingeflüstert hat, dass er selbst wie Gott sein kann und diese Lüge der Mensch geglaubt hat, da wurde dieses Denken ein bisschen verdreht. Und ich kann mich nicht mehr voll auf mein Urteil verlassen, wenn ich das selbst gebastelt habe und keine Möglichkeit habe, das zu überprüfen. Prüfung seiner Gedanken ist richtig. Wir kommen noch darauf. Der andere Grund für Streit und Rivalität bei den Korinthern war, dass sie ihre Glaubensfragen oder ihren Glauben auf Menschen ausgerichtet haben. Paulus ermahnt sie immer wieder: Gründe deinen Glauben nicht auf Menschen. Dann wird die Aufmerksamkeit auf Menschen gerichtet statt auf Gott. Erstens haben wir gesehen, auf mich selbst statt auf Gott und jetzt auf andere Menschen statt auf Gott. Da habe ich auch noch einen Zollstock. Ich habe drei davon übrigens. Diesen Zollstock, den habe ich in meiner Werkstatt einfach mal in Einzelteile verlegt. Zerlegt, wie wir heute auch in der Gesellschaft alle Werte in Einzelteile verlegen. Und dann setzen wir sie zusammen, so wie es uns gerade passt. Einfach durcheinander. Und wenn ich diesen Zollstock aufmache, wie war das bei dem? 15 cm oder 18? 15. Bei diesem habe ich jetzt 74. Das flüstern mir Menschen an, weil sie mir glaubhaft machen sollen: Ich gebe dir eine Meinung und wenn du der folgst, dann habe ich recht, dann hast du recht. Dann handelst du richtig. Und ich muss mir diesen Zollstock zu Herzen nehmen. Ich muss dem Menschen glauben. Wisst ihr, im Lipperland hier, wo wir leben, habe ich in einer Chronik einmal eine Geschichte gelesen. Da war ein Streit zwischen einem Maurermeister und einem Tischlermeister entstanden. Ich bin Handwerker, deshalb auch diese praktischen Beispiele. Und der Maurermeister, der hatte einen Gesellen, mit dem er zusammen die Mauern, den Rohbau eines Hauses aufgezogen hat. Und irgendwie im Laufe dieses Bauens sind sie aneinander geraten. Und der Lehrling war frustriert. Und als sie am Giebel angelangt waren, dann hat er nach Feierabend sich den Zollstock seines Meisters angeeignet, hat ihn mit nach Hause genommen und in mühevoller Arbeit hat er diesen Zollstock in Einzelteile zerlegt und sie dann bei den Stellen, wo sie zusammenkommen, jede Stelle ein bisschen gekürzt, wieder neue Löcher gebohrt und zusammengesetzt. Und morgens kam er früh zur Arbeit und hat es dem Meister wieder in seine Arbeitskleidung gesteckt. Jetzt mauern sie den Giebel und da war auch ein Fenster. Die hatten ihre Pläne, da standen die Maße genau drin. Und der Maurermeister hat das abgemessen und sie haben diese Öffnung für das Fenster gebaut. Am nächsten Tag wurde der Tischler gefragt, die Mauern waren fertig, er sollte die Fenster einbauen. Er hatte die gleichen Pläne. Er hat seine Fenster nach den Plänen gebaut. Alle anderen Fenster passten. Jetzt kamen sie zum Giebel und sagen, das passt nicht. Die kriegen das Fenster nicht in diese Fensteröffnung rein. Er ruft den Maurermeister und sagt, du hast eine falsche Öffnung gemauert. Der Maurermeister war empört. Ich habe sie doch nach den Plänen gebaut. Und da kommt er, zog seinen Zollstock aus der Tasche, stellt es wieder dran und sagt, das stimmt. Hier steht es auf dem Plan. So breit muss es sein. Der Tischler zog seinen Zollstock, den echten nämlich, den habe ich auch noch da, und stellt das auch an sein Fenster und sagt, das stimmt auch. Nur wenn ich an der Öffnung halte, passt es nicht rein. Bis sie dann auf die Idee gekommen sind, die Zollstöcke miteinander zu vergleichen. Und da wurde das Problem gelöst. Der Lehrer wurde leider entlassen. Das war sein Problem. Aber wir kriegen so viel untergejubelt, was wir heute glauben müssen, dass es einem manchmal schlecht wird. Und Paulus sagt zu den Korinthern: Ich habe erfahren, dass ihr Streit miteinander habt. Es soll einige bei euch geben, die sagen, wir gehören zu Paulus, während andere erklären, wir halten uns an Apollos. Die Nächsten meinen, nur was Petrus sagt, ist richtig. Und die letzte Gruppe behauptet schließlich, wir gehören allein zu Christus. Was soll das? Wollt ihr Christus zerreißen? Wisst ihr, natürlich ist es gut, mit anderen seine Gedanken auszutauschen. Ich habe es erwähnt, dass wir gestern bei Bonn waren. Wir hatten ein, wie wir das heute nennen, einen Rentnerjugendtreff. Wir waren etwa 25 Personen, die wir vor etwa über 40 Jahren Jugend gewesen sind. Und gestern haben wir uns getroffen und hatten eine ausgezeichnete Gemeinschaft. Wir haben einen sehr guten Austausch. Viele Meinungen kamen da zusammen. Viele waren in verschiedenen Gemeinden, hatten verschiedene Prägungen. Und wir konnten uns austauschen. Und ich fand das so schön, dass wir immer in Christus zu einer Gemeinsamkeit fanden. Obwohl wir sehr unterschiedlich in dieser Zwischenzeit geprägt sind. Es war eine sehr gute Gemeinschaft. Und es ist gut so, dass wir zusammenkommen, Gottesdienst feiern und Gottes Wort hören. Wir brauchen das. Aber wir sollten nicht bei Menschenmeinung stehen bleiben. Auch die müssen wir prüfen, genauso wie ich meine Meinung prüfe. Nun, ich denke, dass weder Paulus noch Apollos noch Petrus noch Martin Luther oder auch Menno Simons jeweils einen Wert darauf gelegt haben, dass jemand irgendwann sich nach ihren Namen benennen wird. Ich sage nicht, dass das verkehrt ist. Wir dürfen uns unseren Namen für die Gemeinde aussuchen. Und ich muss ihm zustimmen oder auch nicht. Wir dürfen uns als Erkennungszeichen einen Namen geben. Aber Paulus sagte, er sollte nie zu Streitigkeiten unter euch führen. Was ist schon Paulus oder Apollos oder Petrus oder Martin Luther oder wer ist schon Menno Simons, möchte er uns sagen. Sie sind doch nur Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von diesen Leuten hat nur getan, was ihnen von Gott aufgetragen wurde. Hier spricht Paulus von Dienern Gottes. Diese Menschen sind nicht zu verachten. Sie sind unsere Beispiele. Und besonders im Hebräerbrief lesen wir davon, im Kapitel 11. Da lesen wir von Leuten, die wir oft als Helden des Glaubens nennen oder Glaubenshelden. Und da wird aufgezählt: Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Rahab. Und Vers 12, Vers 32 im 11. Kapitel sagt der Verfasser des Hebräerbriefes: Und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde wohl nicht reichen, wenn ich sie alle aufzählen würde. Gideon, Barak, Simson, Japhte, David, Samuel und die Propheten alle. Welchen von diesen Namen der hervorragenden Menschen, wie wir sie bezeichnen, würdest du dir am liebsten aussuchen, um dich danach zu benennen? Ich hätte große Schwierigkeiten, mir einen auszusuchen. Sie sind mir alle auf ihre Weise ein Vorbild im Glauben und ich kann von jedem von ihnen lernen. Und deshalb lesen wir auch am Anfang des 12. Kapitels im Hebräerbriefes, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und damit komme ich zum dritten Punkt und für mich den wichtigsten. Gründe deinen Glauben nur auf Jesus. Wisst ihr, das ist auch nur ein Zollstock. Und das Interessante dabei ist aber, dass er weltweit als Maß anerkannt ist. Und da kann jeder noch so denken, wie er es möchte. Der andere kann noch so manipulieren, wie er es kann. Ein echter Zollstock zeigt sich in dem, dass wenn Teile irgendwo auf einer Stelle der Welt gefertigt werden nach diesem Maß und 20.000 Kilometer weiter auf der anderen Erdkugel ein anderes Teil für das Auto gefertigt wird. Und wenn das dann zusammengefügt ist, dann funktioniert das. Ich habe einen Beitrag geguckt, im Fernsehen gesehen, wie sie diese riesen Kreuzfahrtschiffe bauen. Da wird ein Teil irgendwo in Asien gefertigt, das andere in Italien, das andere in Griechenland. Und irgendwo in einer Werft kommen sie zusammen und es entsteht ein Riesenkoloss, der über die Ozeane dampft und viele tausend Passagiere mit sich führt. Und es fügt sich zusammen. So waren wir gestern auch, von allen Teilen zusammen, aber wir dachten alle in eine Richtung, an Jesus Christus. Er war unser Vorbild. Und wenn wir unser Glauben auf Jesus ausrichten, dann wird die Aufmerksamkeit auf Gott und sein Wort gerichtet. Paulus sagt das den Korinthern: Als Christen haben wir nicht den Geist dieser Welt, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott für uns getan hat. Was wir euch verkündigten, kommt nicht aus menschlicher Klugheit, mein persönliches Denken, oder menschlichem Wissen, sich verlassen auf Menschen, sondern wird uns vom Heiligen Geist eingegeben. Deshalb kann nur der Gottes Geheimnisse verstehen und erklären, der sich von Gottes Geist leiten lässt. Und der andere Vers ist mir am wichtigsten. Wir haben eine Grundlage. Wir haben ein Fundament, nach dem wir prüfen können, unsere Gedanken und die Ratschläge anderer. Das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. Auf diesem Fundament kann ich bauen. Das ist fest. Und wenn die Unterlage fest ist, dann kann ich sicher sein, dass es halten wird. Ich brauche mich nicht mehr auf mich selbst verlassen. Dann bin ich oft wirklich verlassen. Ich bin auch nicht so abhängig von Meinungen anderer Menschen, sondern nehme das Gute an und kann sie aufgrund dieses Fundaments prüfen. Denn es ist Jesus Christus. Er ist der Einzige im ganzen Universum, der als Mensch nie einen Fehler gemacht hat. So wie ich oder wir alle. Und noch mehr, er hat uns einfach nicht so dagelassen. Er hat uns eine wunderbare, wie ich sagte damals, den Plan für den Bau des Hauses, eine Gebrauchsanleitung oder einen Bauplan gegeben. Und das ist das Wort Gottes. Und er hat uns auch einen wunderbaren Architekten an die Seite gestellt, der uns beratend tätig ist. Der Bauplan für unseren Glauben ist das Wort Gottes. Und der Architekt ist der Heilige Geist. Jesus, als er noch mit den Jüngern war, hat immer wieder gesagt, dass er gehen muss. Aber er wird uns nicht alleine lassen. Und einmal sagte er in Kapitel 14 des Johannesevangeliums: Ich sage euch dies alles, solange ich noch bei euch bin. Der Heilige Geist, den mein Vater euch an meiner Stelle senden wird, er wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe, und ihr werdet es verstehen. Nur noch ein kleiner Rat von mir persönlich zum Abschluss. Der Heilige Geist wird uns daran erinnern, was Jesus getan und gesagt hat. Das hat er versprochen. Mich an etwas erinnern setzt allerdings voraus, dass ich etwas gelesen, gewusst oder gehört habe, was vielleicht in Vergessenheit geraten ist in dem Moment, wo ich es brauchen würde. Das bedeutet, dass ich es schon einmal gelesen habe oder in Erfahrung gebracht. Wie Paulus die Korinther auch daran erinnert, wie das Evangelium bei ihnen gepredigt wurde, bei der Gründung der Gemeinde. Deshalb die Pläne zum Bau, die Gebrauchsanleitung, die Bibel. Dieses Wort soll mein Denken prägen und bestimmen. An diesem Wort messe ich auch die Aussagen der anderen Menschen, die an mich rankommen. Aber wie soll ich wissen, was Jesus getan oder gesagt hat, wenn ich nichts von ihm gelesen oder gehört habe? Ich glaube, wir hören mehr, als wir lesen. Denn alles, was ich über Jesus wissen kann, kann ich nur aus der Bibel, aus der Schrift haben. Aber wie kann mich der Geist Gottes an etwas erinnern, wenn ich es noch nie zur Kenntnis genommen habe? Oh ja, wir trauen dem Heiligen Geist schon zu, dass er uns auch neue Offenbarungen geben kann von dem, was wir vielleicht nicht gehört oder nicht gelesen haben. Aber wir lesen immer wieder, dass der Heilige Geist das nur macht, wenn er das will. Er macht es zeichenhaft und nicht dauerhaft. Und er gibt sie nur dann, wenn er es für nötig hält. Uns hat Gott die Schrift hinterlassen. Ansonsten wirkt der Heilige Geist, indem er uns an alles erinnert, was wir über Jesus gehört, was er getan und gesagt hat. Nur am Wort Gottes kann ich meinen Glauben prüfen und festhalten. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen.